hören Radio Ech, das russische Programm auf Deutsch. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19:30 Uhr.
Und Radio Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Studio Sveta und Radio Ech erzählt heute über die Situation der russischsprachigen LGBT-Flüchtlinge in Deutschland. Zwei junge Frauen erziehen zusammen ein Kind. Es wird aus dem Kindergarten rausgeworfen, als ihre lesbische Beziehung bekannt wird. Ein Hochschullehrer verliert seine Stelle, als seine Kollegen erfahren, dass er sich als LGBT-Aktivist engagiert. Ein transsexueller Mann wird von der Polizei kontrolliert und als die Polizisten das weibliche Geschlecht in seinem Pass sehen, schlagen sie ihn so zusammen, dass er wochenlang danach Blut im Urin hat. Die aktuelle russische homophobe Gesetzgebung beschleunigt diese Hexenjagd noch mehr. Im Juli 2013 verabschiedete die Duma das föderale Verbot der Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen gegenüber Minderjährigen. Das macht jegliche positive Berichterstattung über Homosexualität strafbar. Geldstrafen und Haft drohen offen lebenden Homosexuellen in Russland. 2013 wurde die Adoption von russländischen Waisen durch einheimische und ausländische gleichgeschlechtliche Paare und homosexuelle Alleinstehende verboten. Seit September 2013 liegt in der Duma ein neuer Gesetzentwurf vor, der vorsieht, homosexuellen Eltern das Sorgerecht für ihre leiblichen und adoptierten Kinder zu entziehen. Dutzende brutale Morde an Schwulen und Transsexuellen wurden bereits gemeldet. Im Internet kursieren hunderte Videos, auf denen Neonazis schwule Jugendliche und Erwachsene mit Urin begießen, beschimpfen und verprügeln. Die Polizei schweigt in den meisten Fällen. Bis jetzt waren die Todesopfer dieser homophoben Verbrechen Schwule und Transsexuelle. Am 6. September 2014 wurde eine 29-jährige Frau, Katja Chomenko, in St. Petersburg tot aufgefunden. Die Mörder schnitten ihr die Kehle durch und ließen sie im Auto neben Mülltonnen sterben. Katja war Lehrerin für die Queer-Tango in St. Petersburg. Die russischsprachige LGBT-Organisation Quartiere teilt mit: Wir sind betroffen und zutiefst bestürzt über den Tod von Katja Chomenko. Viele von uns haben Katja beim diesjährigen Queer Tango Festival in Berlin kennengelernt. Mehr über die Tragödie ist nicht bekannt. Untersuchungen laufen. Kein Wunder, dass viele russische homo- und transsexuelle Menschen, die in Russland und der ehemaligen Sowjetunion diskriminiert werden, auf eine bessere Zukunft und in der Europäischen Union hoffen. Laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 7. November 2013 haben Homosexuelle EU-weit Anspruch auf Asyl, wenn sie aufgrund ihrer Sexualität in ihrem Land verfolgt werden. Pro Asyl zählt einige hundert Fälle pro Jahr. Radio Ech redet über die aktuelle Situation mit den LGBT-Flüchtlingen aus Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken mit Vanya Kilber, dem Pressesprecher des Vereins Quartiere, der ehrenamtlich diese Menschen betreut. Und Christina, eine transsexuelle Frau aus Moskau, die seit 10 Jahren in Deutschland lebt, beschrieb in einem Brief ihre lange Odyssee als Flüchtling durch die Europäische Union und stellte freundlicherweise ihren Text Radio Ech zur Verfügung. Ist Vanya Kilber aus Hamburg, der Pressesprecher der Organisation Quartiere e.V., ein Verein der russischsprachigen Lesben, Schwulen, Transgender und ihren Freunden. Hallo.
Meine Organisation Quartiere e.V. beschäftigt sich mit diesen LGBTI-Flüchtlingen aus Russland, aus Kirgisien, aus anderen ehemaligen UdSSR-Ländern. Heute haben wir ungefähr über 20 Fälle zu melden die wir in einer oder anderen Sicht betreuen. Die homophobe Gesetzgebung in Russland ist im Kommen und das, was viel mehr Angst macht, ist, dass man nicht voraussagen kann, was demnächst kommt. Es werden Gesetze diskutiert im russischen Parlament, Kinder aus gleichgeschlechtlichen Familien wegzunehmen. Das sorgt für Panik, das sorgt für solche Stimmungen, das Land zu verlassen. Die wenigsten wagen es, aber diejenigen, die es schon gewagt haben, die fliehen halt nicht vor einer möglichen schlechten Zukunft, sondern dass ihnen etwas schon widerfahren ist. Dass sie teilweise Familien mit Kindern, gleichgeschlechtliche Familien mit Kindern, wo ein Kind aus dem Kindergarten rausgeworfen wurde oder wo es über andere Wege bekannt wurde, am Arbeitsplatz, dass die Frauen zum Beispiel lesbisch sind und ihnen das Leben zur Hölle gemacht wird. Es sind aber auch einzelne Personen, die Gewalt erfahren haben, seitens der Neonazi-Gruppierungen, seitens der Polizei, wo sie Hilfe gesucht haben. Es gibt sehr viele schlimme Geschichten, die ich so im Einzelnen nicht wiedergeben darf. Das geht hin bis zur sogenannten korrektiven Vergewaltigung, wo Männer Lesben vergewaltigen mit dem Gedanken, sie zu sogenannten normalen Frauen zu machen. Von diesem einen Fall, da rede ich nicht über Russland, sondern über einen anderen ehemaligen UdSSR-Staat. Aber solche Fälle sind uns auch aus manchen Regionen Russlands bekannt, wo die Polizei auch nicht zur Hilfe steht, sondern eher die Probleme vermehrt.
Das heißt, Inge beschäftigt sich nicht nur mit Flüchtlingen aus Russland, sondern das ist die gesamte Ex-Sowjetunion, alle Republiken.
Was uns vereint, ist die russische Sprache. Das heißt, wir können Hilfe in dieser Sprache anbieten. Sei es jetzt Anwaltvermittlung oder Dolmetschen beim Beamtengang.
Hast du Informationen, wie viele ungefähr solche Flüchtlinge gibt es aktuell in Deutschland?
Es wird keine Statistik geführt. Wie gesagt, wir sind wahrscheinlich da bisher die einzige Quelle. Und wir melden über 20 Fälle innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Als Asylgrund wurde die Verfolgung aufgrund der homosexuellen oder anderer Orientierung anerkannt, allerdings nicht jetzt im Gesetz verankert, sondern vielmehr als eine Richtlinie in der Europäischen Union im vorletzten November.
Das ist noch nicht so lange her. Und wie ist die Situation? Gibt es schon anerkannte Fälle? Gibt es Leute, die schon Asyl bekommen haben?
Der Weg ist immer lang, dahin so einen Asylstatus, Asylantenstatus anerkannt zu bekommen. Es gibt auch nicht wirklich irgendwelche getretenen Pfade, die man betreten kann. Jeder Fall wird anders behandelt und jede Geschichte ist anders. Wir können auch keinen Einfluss auf die Entscheidung nehmen. Und in vielen Fällen ist dieser Weg auch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Zum Beispiel, wo Menschen einfach nicht wissend, wie genau so ein Antrag zu stellen ist, was dabei zu beachten ist, dass sie manche bürokratischen Fehler begeben und anschließend abgeschoben werden. Da ist Deutschland immer noch sehr unbarmherzig, was das angeht. Wir haben bisher zwei glückliche Fälle zu melden. Das ist noch im Prozess.
Gab es schon Abschiebungen? Habt ihr schon das erlebt oder könntet ihr verhindern?
Wir können gerade zwei Verschiebungen nicht verhindern, wie es aussieht. Allerdings erfolgt die Verschiebung in ein europäisches Nachbarland.
Nach Polen,
es gibt da, genau, es gibt da so eine sogenannte Dublin-Regelung für die Europäische Union, dass Flüchtlinge nur in dem Land Asyl beantragen können, welches sie als erstes auf ihrem Weg aus ihrem unsicheren Heimatland betreten haben. Und das war in unserem Fall jetzt Polen.
Zwei junge Frauen aus Kirgisien, laut Internet.
Genau. Es gibt aber keine Erfolgsmeldungen aus Polen. Da ist bisher keine einzige Frau aufgrund ihrer Homosexualität als Flüchtling anerkannt worden. Das heißt, da stehen die Chancen viel, viel schlechter, als jetzt, wenn sie in Deutschland bleiben würden.
Und die Frauen sind schon abgeschoben nach Polen oder sind sie noch in Deutschland?
Nein, die warten noch darauf. Aber die Entscheidung ist schon getroffen.
Flüchtlinge kommen, dann registrieren sie sich, beantragen Asyl und dann werden sie verteilt in Asylheimen. Könntest du etwas zur Situation von diesen LGBT-Flüchtlingen in Asylheimen sagen?
Die werden auch jetzt verteilt in verschiedene Bundesländer. Man kann es auch nicht beeinflussen, weder in dem Fall, wo einer einen Verwandten hat in einem Bundesland, noch wenn man Freunde hat in einem anderen Bundesland. Das wird so maschinell, wie uns gesagt wird, verteilt. Sie dürfen dann auch das Bundesland nicht verlassen. Dieses Asylverfahren dauert Monate, manchmal auch jahrelang. Es gibt da auch schlimme Geschichten. Manche Heime sind ganz gut, manche weniger. Die Besetzung in den Heimen ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal sind es Flüchtlinge aus Tschetschenien, manchmal aus Syrien. Man kann sich denken, dass die wenigsten da sensibilisiert sind für Probleme der Homosexuellen, dass da die wenigsten auch ja, aufgeklärt sind, was das bedeutet, warum die Homophobie überhaupt schlimm ist. Ja, manchen widerfährt dann noch, ich will nicht sagen noch Schlimmeres als in ihrem Heimatland, aber manche werden auch da regelrecht diskriminiert, wenn nicht verfolgt und bedroht. Vor allem für Transpersonen ist es schwer, ihre Identität zu verheimlichen, während ja eine einzelne Person, sei sie lesbisch oder schwul, versucht, alles zu tun, damit es nicht ans Licht kommt, weswegen sie in diesem Flüchtlingsheim gelandet ist, können manche Personen einfach nicht, sich nicht schützen auf diese Art durch Verheimlichung.
Das heißt, Leute fliehen aus ihren Ländern, zum Beispiel aus Russland, weil sie dort vergewaltigt, geschlagen, diskriminiert werden. Dann landen sie in Deutschland in einem Asylheim, wo sie genau das Gleiche erleben, wenn noch nicht schlimmer. Da sieht auch hier vergewaltigt, verprügelt werden.
Man kann nicht pauschalisieren. Nein, so pauschal kann man es natürlich nicht sagen. Die meisten, die wir betreuen, sagen, dass sie sich hier sicherer fühlen. Aber es gibt auch Grenzfälle, wo nicht mal die Polizei etwas tun kann oder will. Also manchmal erscheint so ein Asylheim einfach so ein rechtloser Fleck auf Deutschlands Karte.
Könntest du irgendwelche Vorschläge machen? Zum Beispiel, was könnte man dann verbessern, dass man LGBT-Flüchtlinge auch in Deutschland schützt, vor allem in diesen Asylheimen?
Das Einzige, was wir bisher machen können oder raten, ist natürlich Sensibilisierung für die Beamten, die dort arbeiten, damit sie überhaupt verstehen, was mit diesem neuen Problem, was mit diesen Menschen, die dieses Problem haben, überhaupt, was es auf sich hat und wie man ihnen zu begegnen ist. Der zweite Rat oder eben unsere Forderung von Quartira e.V., dass LGBTI-Flüchtlinge zum Beispiel nach Berlin kommen, in die Flüchtlingsheime, wo es Organisationen gibt, die ihnen helfen können, wo überhaupt so etwas, die rechtliche Situation eine andere ist, wo ihnen geholfen werden kann, wo sie auch Beratung bekommen und nicht in die tiefste Walachei, wo niemand Schwule kennt, auch unter den deutschen Dorfbewohnern. Da haben sie es natürlich viel, viel schwierig. Da haben wir auch Schwierigkeiten, direkt zu helfen.
Ein nächstes Problem ist dann, wenn die Einführungen stattfinden, dann müssen dann vereidigte Dolmetscher von der Polizei oder vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein. Und es ist allgemein bekannt, dass diese Menschen oft falsch übersetzen. Und bei LGBT-Leuten oft wird es auch, zum Beispiel heute wurde mir gesagt, jemand hat gesagt, er war ein LGBT-Aktivist und der Dolmetscher hat übersetzt, er war aktiver Schwul. Und das kann fatal sein, solche falsche Übersetzungen. Was kann man dagegen tun und was macht er?
Da muss es natürlich auch Sensibilisierungsprozesse geben für die Dolmetscher. Die müssen geschult werden, sie müssen auch getestet werden. Wir fordern das schon seit langem, aber wie wir darauf Einfluss nehmen können, ist es noch schwer zu sagen. Das ist eben das Problem, dass oft auch jetzt ohne böse Absicht falsch übersetzt wird, weil Dolmetscher einfach nicht mit dem Vokabular vertraut, weil sie mit der Problematik nicht vertraut sind. Und dann kann es, wie du schon gesagt hast, fatal sein für die Entscheidung.
Situation in der Ukraine auch extrem. Dort ist nicht nur Verfolgung von LGBT-Leuten, sondern es ist ein Krieg in der Ukraine. Gibt es da was Besonderes zur Ukraine im Moment bei euch?
Ja, da ist etwas dazugekommen, was wir bisher so nicht kannten. Nämlich, dass uns Leute anschreiben, Fragen beantwortet, wissen wollen, eben zum Thema Asyl. Und wo du den Brief liest und erst ja, in der Mitte verstehst, dass es gar nicht um homosexuelle oder transsexuelle Menschen geht, dass es einfach Ukrainer sind, die über unsere Seite gestoßen sind und wahrscheinlich alle anschreiben jetzt, wie sie aus der Ukraine fliehen. Das ist jetzt ein neuer Phänomen und das kommt auch vermehrt vor in letzter Zeit. Das können wir nicht mal beantworten. Das ist nicht unser Fall und leider können wir da den Menschen auch nicht helfen. Wir verweisen sie auf andere Hilfsorganisationen, die das vielleicht besser im Bilde sind.
Wie viele Anfragen bekommt er grundsätzlich so pro Woche oder pro Monat?
Vor dem Krieg in der Ukraine hatte ich das Gefühl, dass das Thema Schwule, Lesben, Transgender, dass es ganz massiv in den Vordergrund gedrängt wurde seitens der russischen Medien und der Politik, dass sie quasi zum Sündenbock gemacht werden. Und da hatten wir fast jeden Tag eine Anfrage, was wir machen, was die machen sollen. Und das hat unsere Kapazitäten fast schon gesprengt, was natürlich aber noch nicht zu so vielen Ausreisen geführt hat. Wirklich Ausreisen tun viel weniger Menschen. Und mit denen hatte man viel mehr Arbeit. Nach dem Krieg in der Ukraine, nachdem er ausgebrochen war, nur meine Einschätzung, da hatte ich das Gefühl, dass jetzt ein anderer Sündenbock gefunden wurde für Putin, dass plötzlich die Ukrainer die Feinde alles Guten sind und das Thema LGBTI ein bisschen vergessen wurde. Und seitdem haben wir etwas weniger Anfragen. Das heißt, es hat schon, dieser Anfragenstrom, der hat schon mit der Panikmache oder mit dieser Hetzjagd in den Medien zu tun, dass die Menschen einfach fürchten, dass es noch schlimmer kommt, dass ihre Karte noch schlimmer ausgespielt werden kann, eben bis hin zu Kinder wegnehmen. Nur meine persönliche Einschätzung, ja. Aber die teilen auch ein paar russische Aktivistinnen, die ich getroffen und zum Thema gefragt habe.
Vielen Dank, Vanya. Es war schon sehr interessante Information. Vor allem dieses Thema ist in Deutschland überhaupt nicht präsent in den Medien. Man weiß überhaupt nicht über diese LGBT-Flüchtlinge und deshalb, ich finde es eine wichtige Arbeit, die ihr macht. Und einfach viel Erfolg in dieser Arbeit weiter, dass die Fälle anerkannt werden.
Vielen Dank.
Она поклонялась лишь богам лесным и ножом чертила у костра на алтаре. Бронзовой сосны приносила в жертву каждый раз меня полночью, оставаясь только до утра. Она не хотела, чтобы о ней знали люди севера. Она приходила полночью, она оставалась до утра. Она не хотела, чтобы о ней знали люди севера. Словно чаши золотом заполнены, к берегу.
берегу суда. Ночью темною думала, вернется.
Christina, eine transsexuelle Frau aus Moskau, die seit 10 Jahren in Deutschland lebt, beschrieb in einem Brief ihre lange Odyssee als Flüchtling durch die Europäische Union und stellte diesen Text freundlicherweise Radio Ech zur Verfügung. Wir hören hier die übersetzten Auszüge aus Christinas Brief.
Im März 2004 musste ich wegen ständiger Verfolgungen aus Russland fliehen. Ich konnte nur ein finnisches Visum bekommen. Ich fuhr mit dem Bus von Moskau nach St. Petersburg und flog von da aus über Helsinki nach Amsterdam. Ich hatte ein Ziel, Asyl in Holland zu beantragen. Ich bin dort in die Polizei gegangen, um einen Asylantrag zu stellen. Aber dort sagte man mir, dass es kein Asyl mehr gibt und dass ich deshalb zum Bahnhof fahren und das Land verlassen muss. Die Polizisten begleiteten mich bis zum Bahnhof. Ich nahm einen Zug nach Brüssel. Dort fand ich ein großes gläsernes Haus, ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge. Davor warteten eine lange Menschenschlange. Ich übernachtete in einem Asylheim. Die Bedingungen dort waren schrecklich. Die Heimbewohner aus Afrika und Asien schauten mich mit wilden Augen an. Dort lernte ich zufällig einen Syrer kennen, der gut Russisch sprach. Er verstand, wer ich bin und fand es absolut normal. Dann überredete er mich, zusammen nach Deutschland zu fliehen.
Dann schick ich dich unten aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dich.
Aus Köln wurde der Syrer nach Düsseldorf und ich in ein Lager bei Oldenburg geschickt. Als ich dort ankam, sah ich überall Stacheldraht. Dieser schreckliche Ort sah eher als ein KZ aus. Nach einer Woche hatte ich ein langes Gespräch mit Beamten, die sich mit Asylanten beschäftigten. Während 3 Stunden befragten sie mich nur über das eine, wie ich nach Deutschland kam. Ich erzählte alles in Details und weinte viel. Ich erzählte, dass ich in Russland immer seit meiner Kindheit verfolgt wurde, seit die Schullehrer mich in verschiedenen psychiatrischen Kliniken schickten, bis Misshandlungen in der Polizei. Das letzte Jahr hatte ich Angst, die Wohnung zu verlassen. Die Nachbarn haben die Wohnungstüren mit Messern beschädigt und die Klingeln verbrannt. Ins Schloss steckten sie Zündhölzer und als ich aus dem Haus rausging, warfen sie leere Flaschen auf mich. In der Polizei belustigte man sich nur darüber. Ich verließ Moskau als körperlich schwer Beschädigte. Die Ärzte diagnostizierten bei mir eine posttraumatische Hirnverletzung. Ich erlitt 2 Gehirnerschütterungen, Kieferbruch und viel mehr.
nach dem Interview in Oldenburg wurde ich überfallen. In meinem Zimmer im Heim brach ein Araber ein und vergewaltigte mich. Ich schrie, aber niemand kam mir zu Hilfe. Demütigend war es, als ich während einer medizinischen Untersuchung nackt vor der Polizisten stand, die meine schwere Prellungen fotografierten. Ich wurde nicht in eine Klinik gebracht, was man damit begründete, dass ich im Asylheim wohnte und kein Recht drauf habe, obwohl mir schwindelig war und ich extrem unter Schock stand. Danach wurde ich nach Hannover geschickt. Dort waren Bedingungen besser. Ich bekam eine Krankenversicherung und konnte mich medizinisch behandeln lassen. Aber bald darauf kam ein Schreiben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass ich nach Dubliner Abkommen zurück nach Finnland abgeschoben sein muss. Es war ein Schlag für mich. Ich teilte mit, dass ich bald ein Gericht wegen der Vergewaltigung habe. Schnell würde ich in Gericht vorgeladen, aber würde nicht mehr als Opfer, sondern als Zeuge befragt. Dann würde ich abgeschoben und erfuhr das Urteil nicht mehr.
Dann wurde Christina tatsächlich zurück nach Finnland abgeschoben und aus Finnland sollte sie nach Russland abgeschoben werden. Um das zu vermeiden, floh sie nach Dänemark, nach Kopenhagen, wo sie einige Tage in einem Gefängnis verbringen musste. Endlich aus Dänemark ging sie zurück nach Deutschland und der Kampf mit der deutschen Bürokratie, um ihr Recht in einem freien Land zu leben, ging weiter.
Ich schrieb einen Brief an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Bitte, mir ein Asyl aus humanitären Gründen zu erteilen. Nach einem Monat kam eine Absage, in der geschrieben war, Sie können mit Ihrer Neigung in Großstadt und bestimmten Gebieten in Russland in einer gewissen Sicherheit leben. Und man schrieb es mir, als das ganze Europa im Fernsehen zusah, wie in Moskau am 27. Mai 2007 eine Pride-Parade zu einem Pogrom gegen LGBT wurde.
Lange Odyssee durch die Europäische Union in Deutschland hatte endlich ein Happy End. Ihre Anwältin schrieb eine Appellation gegen Abschiebung nach Finnland und 2008 bekam Christina ein Asyl in Deutschland und kann seitdem hier sicher und frei leben. Aber wie Vanya Kilbe uns heute erzählt hat, von 20 aktuellen Fällen haben sie zwei Abschiebungen nicht verhindern konnten und haben nur zwei Anerkennungsfälle. Der Rest ist noch in der Bearbeitung und ich hoffe, dass da positive Entscheidungen getroffen werden. Dabei muss ich noch bemerken, dass Russland nur ein Beispiel ist, ein trauriges Beispiel, aber es gibt auch viele zentralasiatische Republiken, wo die Situation sehr schwer ist und es gibt nicht nur die ehemalige Sowjetunion, sondern LGBT-Menschen haben sehr schweres, gefährliches Leben auch in meisten afrikanischen Ländern, auch in vielen asiatischen Ländern. Das ist sehr wichtig, sich darüber zu informieren und diese Menschen zu unterstützen. Das macht zum Beispiel dieser Verein der russischsprachigen Schwulen, Lesben und Transgender und ihren Freunden Quartiere e.V. in Berlin und auch dann die Queer Amnesty Deutschland. Und mehr Informationen können Sie dann im Internet bekommen. Diese Sendung können Sie auch dann als Podcast von der Seite Radio Dreieckland www.rdl.de runterladen oder online anhören. Vielen Dank für die Informationen, für die Vorbereitung dieser Sendung an die Organisation Quartiere e.V., an Vanya Kilber und an Christina und auch an Queer Amnesty Freiburg. Vielen Dank auch Manana Baramidze, die den Brief von Christina vorgelesen hat. Das war die Sendung Russische LGBT-Flüchtlinge in Deutschland von russischer Redaktion Radio Ech vom Radio Dreieckland. Die Sendung wurde von Svetlana Boltowska gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!